Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Amtsleiterin des Bezirks Altona, Stefanie von Berg. Ahoi, Frau von Berg.
Ahoi, Herr Meyer.
Liebe Frau von Berg, in unserem letzten Gespräch haben wir über Ihr Hobby Pilze sammeln fast zu kurz nur gesprochen. Und ich habe ja gesagt, ich würde mich wieder melden. Das tue ich jetzt. Wenn aber wie letzte Woche Schnee liegt, ist das ja kaum möglich mit dem Pilze sammeln. Wie vertreiben Sie sich denn jetzt die Zeit?
Ja, tatsächlich, Pilze sammeln geht jetzt nicht. Also jetzt habe ich meine Aktivitäten auf inhäusig verlegt. Ich habe jetzt wieder angefangen, Strümpfe zu stricken. Ich lese viel, aber ich gehe natürlich auch viel spazieren, joggen, Fahrrad fahren, wenn es nicht zu eisig ist, weil ich auch bei Eis fahre, aber dann sehr langsam. Das sind so meine Aktivitäten zurzeit und natürlich kochen und backen.
Das mit dem Stricken, das hing den Grünen ja schon in den 80ern sehr nach. Teilweise haben die ja im Bundestag, glaube ich, sogar gestrickt. Aber das kann man heute wieder sagen, dass man strickt, oder?
Ich finde Stricken nach wie vor total cool. Und mein Sohn, der ist nun 21, steht total auf meine selbstgestrickten Socken. Nach wie vor.
Naja gut, der dürfte sich jetzt auch nicht negativ über Ihre Socken äußern, sagen wir es mal so. Es besteht ja doch eine kleine Abhängigkeit. Aber ich will auch nicht dran zweifeln, dass Sie gut stricken können. Nur solange ich keine habe von Ihnen, kann ich es natürlich nicht beurteilen.
Welche Schuhgröße haben Sie denn?
45.
Oh, das ist ja groß.
Ja. Da muss eine Frau wie Sie lange für stricken oder so, heißt es dann. Ne?
Na, 3 Runden mehr, dann schaffe ich das.
Okay, na gut. Tut denn der Schnee, um jetzt noch mal kurz über Pilze zu sprechen, tut denn der Schnee den Pilzen jetzt eigentlich gut irgendwie oder sind die, die jetzt draußen sind, eigentlich dann verloren sozusagen?
Naja, draußen sind ja praktisch gar keine mehr. Jetzt um diese Zeit im Dezember ist keine Fruchtkörper draußen. Pilze sind ja letztendlich nur die Fruchtkörper aus dem Myzel im Boden. Das schadet dem nichts. Es ist eher gut, wenn der Schnee bedeckt, also Schnee die Landschaft bedeckt. Kahlfröste sind ja für ziemlich viel Vegetation eher schädlich. Und nächstes Frühjahr werden wir mit Sicherheit dann wieder Stück für Stück, wir kommen die Pilze wieder aus dem Boden geschossen. Und ab Sommer geht es dann richtig los.
Am vergangenen Wochenende sind ja doch einige Parks und Rodelmöglichkeiten gesperrt worden, beziehungsweise sollten so ein bisschen befreit werden von zu vielen Menschen. Wo wandern Sie denn jetzt im Schnee so rum in Ihrem Bezirk? Oder weichen Sie in andere Bezirke aus, weil es da noch bessere Geheimtipps gibt?
Wir waren im Niendorfer Gehege, weil man da wirklich mehr Platz hat.
Da sind aber auch viele, oder?
Da waren viele, aber es war nicht lange nicht so gedrängt. Und ich mag außerdem richtig Wald, mag ich schon auch gerne, gerade auch im Schnee. Und wir fahren dann auch regelmäßig tatsächlich zu meinem Vater und meiner Schwiegermutter aufs Land. Einfach, weil die pflegebedürftig sind. Und dann machen wir immer noch eine kleine Runde auch da durch den Wald. Weil Wald haben wir ja nicht so viel hier in Hamburg.
Nee, für wahr.
Ja, auch so ein Wald.
Kommen wir mal von der Freizeit und den Hobbys zur Arbeit, weil dafür haben wir Sie ja auch angerufen. Es ist jetzt gerade die Tage über den Erfolg oder Misserfolg vom autofreien Ottensen geredet worden. Die einen sagen, es ist alles viel zu teuer gewesen und die anderen sagen, naja, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ihre Position haben Sie ja dazu auch schon kundgetan. Wollen Sie die nochmal konkretisieren? Und wie geht es jetzt weiter mit dem autofreien Ottensen?
Ja, bei Ottensen nach Platz ging es ja darum, zu erproben, wie ein autofreies Quartier funktionieren kann. Und ich finde, der Einsatz hat sich wirklich gelohnt, weil das jetzt ja verstetigt wird. Wir sind ja dabei, Konzepte zu erarbeiten für ein autoarmes Ottensen. Das war jetzt ja richtig ein autofreies oder fast autofreies Ottensen. Jetzt soll es ein autoarmes Ottensen werden. Es hat sich auch gelohnt, weil wir durchaus auch Strahlwirkung haben auf andere Quartiere in Hamburg und auch weit über Hamburg hinaus. Also unsere MitarbeiterInnen werden zu Kongressen und dergleichen eingeladen. Und ich finde, das hat sich tatsächlich gelohnt. Der Aufwand, auch der Kostenaufwand mit 350.000 Euro erscheint erstmal sehr viel. Aber wenn man dann überlegt, was davon alles bezahlt wurde, inklusive einer sehr ausführlichen Evaluation, einer sehr ausführlichen BürgerInnenbeteiligung, dann finde ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich absolut angemessen.
Was auch noch eine moderne Entwicklung ist, ist ja das digitale Tagen. Und da hat die Bezirksversammlung jetzt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist auch klar in parteiliche Muster ja aufgeteilt. Was halten Sie denn jetzt von der Präsenzpflicht in der Bezirksversammlung?
Naja, ich bin Bezirksamtsleiterin und natürlich verteidige ich das Selbstorganisationsrecht der Bezirksversammlung, das sie hat. Und wenn sie mit der Mehrheit ihrer Mitglieder für teilweise Präsenztagungen sich ausspricht, dann respektiere ich das und muss natürlich das auch als Bezirksamtsleiterin entsprechend umsetzen. Wofür ich dann aber auch zuständig bin, ist für den Schutz meiner MitarbeiterInnen. Und daher arbeiten wir gerade an einer Lösung, dass die nicht präsent dabei sein wollen, per Skype zugeschaltet werden. Das wird dann so eine Hybridveranstaltung werden.
Also nun bin ich ja nicht so tief in der Politik drin und schon gar nicht in der Bezirkspolitik, aber wenn ich sowas lese, denke ich mir, haben die eigentlich nichts Besseres zu tun? Ich meine, aus Berlin kommen immer wieder die Maßgaben, bitte trefft euch nicht so häufig. Es gibt wirklich richtig starke Restriktionen bei familiären Treffen oder mit Freunden, wie auch immer. Und jetzt will die Bezirksversammlung da munter sich treffen, obwohl solche Sachen nun wirklich auch digital besprechen werden können. Wie will man das dem geneigten Mopo-Leser oder der Mopo-Leserin klar machen, warum die sich jetzt unbedingt treffen müssen?
Na, die Argumente, die dafür angeführt werden, sind zum einen sehr komplexe Vorlagen, die am besten tatsächlich vor Ort besprochen werden können, und sehr komplexe Absprachen. Das sind die Argumente, die angeführt werden, die respektiere ich. Und am Ende des Tages wird man dann schauen, ob es auch dabei bleibt oder ob es doch nochmal eine Änderung gibt. Kann ja sein, dass die auch nochmal, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und was die auch machen werden, ist ja in andere Bezirksversammlungen zu schauen, wie tagen die eigentlich, wie kriegen die das hin. Und ich denke mal, die Lage wird dynamisch sein und das schaue ich mir an und ich unterstütze die Bezirksversammlung so gut ich als Bezirksamtsleiterin das halt kann.
Wie gut digital aufgestellt ist denn der Bezirk als solches? Also man hört ja immer wieder, und ich habe selber ja auch schon mitbekommen, dass das schon viel besser geworden ist, Behördengänge minimiert werden, alles viel schneller geht. Doch in der Corona-Krise ist ja doch einiges doch nochmal bloßgelegt worden oder bloßgestellt worden, was alles nicht funktioniert. Wie erklären Sie sich das, dass sowas teilweise so lange dauert? Ich meine jetzt nicht nur die Schulpolitik, sondern im Allgemeinen dieses langsame Fortschreiten von Innovationen.
Oh, das ist jetzt das ganz dicke Brett, was Sie rausholen. Oh. Also ich versuche mal einen Ansatz zu erklären. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass immer noch manche Menschen dazu unflexibel sind und denken, das geht wieder vorbei oder ich... Also persönliche Ressentiments. Und dann geht es aber auch darum, dass die bürokratischen Hürden teilweise zu hoch sind. Man muss Konzepte vorlegen für Digitalisierung und bis man Geld abrufen kann und dergleichen mehr. Komplizierte Beschaffungsmaßnahmen in der Bürokratie sind auch so ein Punkt. Zurzeit haben wir aber auch Beschaffungsengpässe, das darf man auch nicht vergessen. Also es dauert richtig lange, bis man irgendwelche Hardware bekommt. Und dann haben wir natürlich das große Thema Datenschutz. Und das ist auch ja ein heiliges Gut. Und das ist zurzeit auch etwas, was viele Lösungen im Moment erschwert, sage ich mal. Also das mal so im Kurzabriss, ein kleines Loch in das dicke Brett.
dieses Thema Datenschutz ist ja häufig auch immer etwas, was dann auf die Bühne gezogen wird, wenn es gar nicht mehr weitergeht irgendwie. Also klar muss der Staat auf uns Bürger und auf die Daten irgendwie aufpassen. Aber wie sehen Sie denn jetzt zum Beispiel die Entwicklung bei diesem neuen Hipster-Social-Media-Projekt Clubhouse? Haben Sie Ihre Daten auch schon preisgegeben und sind da unterwegs oder sind Sie da eher zurückhaltend?
Bei Clubhouse bin ich nicht unterwegs und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, da teilzunehmen. Also das, was ich darüber bisher gelesen habe, also der Kopf ist ja rund, damit die Richtung des Denkens sich ändern kann.
Völlig aber, richtig.
Aber im Moment habe ich tatsächlich da Bedenken. Also das, was ich darüber lese, was ich darüber mitkriege, macht mir nicht so viel, richtig viel Lust auf Clubhouse. Ich versuche mit meinen Daten auch sehr, sehr bewusst umzugehen.
Wie versuchen Sie denn Bürgernähe irgendwie zu leben? Ist es doch das alte, gute alte Facebook sozusagen?
Naja, tatsächlich ist es Facebook, da bin ich tatsächlich und da kann man auch natürlich sagen, weil, dann braucht man sich auch über Clubhouse nicht aufzuregen, wenn man bei Facebook unterwegs ist.
Ja.
Kommt ja immer darauf an, wie man seine Privatsphäre-Einstellung auch hat, das darf man nicht vergessen. Und bei Twitter bin ich auch unterwegs. Das liegt aber auch daran, da sind wirklich viele unterwegs. Da kann man wie so ein Fistrawler durchgehen und kriegt ganz gut mit und kann, was so läuft und kann auch ganz gute Kommunikation, finde ich, führen. Das funktioniert relativ gut. Und eigentlich ist mein Mittel der Wahl tatsächlich auch, wenn Corona vorbei ist, dann auch das persönliche Gespräch. Ich freue mich echt wie Bolle darauf, wieder mit Leuten face-to-face in Kontakt zu kommen, weil das dann doch einfach unschlagbar ist.
Ja, definitiv. Jetzt sitzen wir ja hier in der Schanze mit unserem Büro und schräg gegenüber ist der Schanzenpark. Und auch da gibt es wieder Diskussionen rund um das Sommerkino im Schanzenpark. Das ging jetzt 20 Jahre gut mit Werbehilfe, wie auch immer. Und soll jetzt ausgerechnet in der Corona-gebeutelten Situation verboten werden, weil man sagt, okay, seit 20 Jahren besteht eigentlich da eine Ausnahmeregelung. Ist das nicht wenig sensibel, gerade jetzt zu sagen, wir nehmen den Leuten jetzt die Möglichkeit, sich genau an diese wenigen Sachen, die man draußen machen kann, irgendwie zu erfreuen?
Wir verbieten ja nicht das Kino oder irgendeine Veranstaltung, sondern wir haben, also ich bin neue Bezirksamtsleiterin und ich habe auch gemerkt, wie wichtig Grün- und Erholungsanlagen sind. Und das hat auch unser Grünamt schon seit langem gemerkt und auch die Politik. Und wir haben gesagt, jetzt ist die Zeit, Grünanlagen und Parks tatsächlich auch als solche zu nutzen. Und wir haben lediglich das Werbeverbot, setzen wir jetzt durch. Mhm. Und das finde ich, ich stehe auch wirklich persönlich dazu. Ich habe mir die Fotos angeguckt, wie es aussieht, wenn der Schanzenpark voll mit Werbung ist. Und das ist nicht schön. Das hat mit Grün an und Erholungslage nicht mehr viel zu tun. Und jeder und jede ist herzlich eingeladen, da eine Veranstaltung zu machen, kann Interessen, das ist ein Interessenbekundungsverfahren. Und Hauptsache ist, die Verordnungen werden eingehalten und dann schauen wir hier im Amt, wer den Zuschlag bekommt. Und selbstverständlich kann auch der Betreiber des bisherigen Schanzenkinos dort weiterhin sein Schanzenkino betreiben, allerdings ohne Werbung.
Aber ist das nicht wirklich ein bisschen schwierig? Also ich sag mal so, Kultur ist ohne Förderung für die meisten Leute gar nicht erschwinglich. Und ich glaube, gerade das ist ja eine liebgewonnene Tradition. Und hätte man da nicht beide Augen zudrücken können und sagen können, so in 2 Jahren, Leute, bis dahin müsst ihr was ändern? Weil, also ich finde es als Konsument total schwierig, weil ich so denke, okay, wir wollen ja alle versuchen, möglichst viele Sachen draußen zu machen. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn der Betreiber sagt, naja, die ganze Filmbeschaffung kostet ja auch Geld und so weiter und so fort. Dann sind wir ja nicht in Neapel, leider Gottes, des Wetters willen. Die haben ja wahrscheinlich auch richtig hohe Ausfälle, wenn es mal anfängt zu regnen. Also fehlt da nicht ein bisschen Sensibilität, frage ich jetzt mal ganz Kess.
Was soll ich auf diese Frage antworten? Ich antworte mal nicht direkt auf diese Frage, sondern ich sage, wir sind gerne bereit, nach Ausweichflächen zu suchen, die nicht in einer Grünungsanlage liegen. Also es ist ja nicht so, dass es hier nicht auch noch mal Flächen gäbe, wo man so etwas aufbauen kann, wo man dann auch Werbung aufbauen kann, weil es da nichts dagegen spräche. Ich verstehe auch durchaus, wenn man so ein Konzept hat, dass man das dann so weiterfahren möchte. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass es, als ich dann mal anfing, es ohne Werbung auskam. Und wenn man sich über das über die 20 Jahre anguckt, das ist auch das, was unser Grünamt gesagt hat, dann ist das einfach zunehmend mehr Werbung geworden. Und jetzt war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir, ne, neue Bezirksamtsleiterin, neue Regeln. Ich wollte es letztes Jahr schon durchführen, hatte eigentlich schon gesagt, so keine Werbung mehr, wir haben hier eine Verordnung, die gültig ist, aber da war schon so weit in der Planung vorangeschritten, das wäre wirklich unfair gewesen, weil ich ja dann erst im Dezember ins Amt kam und dann gesagt, okay, da geben wir noch Luft und dann machen wir das. Dass es jetzt also zu Corona-Zeiten so ist, aber da haben wir eine Güterabwägung. Grüne Erholungslagen, Anlagen sind auch für Erholung da und eben halt eine werbefreie Zone. Ich stehe dazu, lass mich dafür auch gerne kritisieren, aber das ist ja zusammen auch mit der Politik so auch beschlossen worden.
Ja.
Und dann schauen wir mal, welche Veranstaltungen wir dort stattfinden lassen können.
Ob mit oder ohne Werbung, hoffe ich sehr auf Kino, weil Kino ist natürlich ein Bereich, der einfach sehr, sehr geschlagen wird gerade, ne? Also von den Schließungen.
Ja. Also das ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich weiß, Kinobranche macht auch mir Sorge. Ich bin begeisterte Kinogängerin, ohne Frage, das ist so. Aber gerne auf anderen Flächen, so wo dann auch Werbung entsprechend laufen kann.
Na, dann hoffen wir, dass Sie gemeinsam eine Lösung finden für alle Kinofreunde. Frau von Berg, wir sind jetzt schon drüber und über die Zeit zumindest. Wir hätten noch genug Themen. Ich bedanke mich recht herzlich und ich hoffe auf ein neues in ein paar Wochen. Alles Gute.
Alles klar, gut.
Ahoi.
Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost. Hamburger Morgenpost.